Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Montag, der 10. August und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Ab 7.07 Uhr haben wir wie immer für euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und schönen guten Morgen, Malte. Hattest du ein schönes Wochenende?
Ja, ich hatte ein schönes Wochenende und es war ja auch sportlich ein tolles Wochenende.
Oh ja.
Es gab unheimlich viel Sportliches zu diskutieren und zu lesen, zu sehen. Also hatte schon irgendwas, auch wenn nicht alles so richtig positiv war. Vor allem was? Das Wochenende der Weltmeister. Der eine hilft einer alten Dame, den richtigen Weg in Europa zu finden. Und der andere, der vertritt Ansichten wie eine alte Dame. Thomas Berthold, ohne jetzt alten Damen da irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber was Thomas Berthold da gesagt hat, das war schon ziemlich reaktionär.
Mein Vertrauen in diese politische Führung unseres Landes ist bei mir unter Null angekommen mittlerweile, weil wir hier Spekulationen von ein, zwei Wissenschaftlern oder Vertretern des RKI besudelt werden oder unser Leben eingeschränkt wird. Ich möchte, dass wir unser altes Leben wieder zurückbekommen.
Altes Leben könnte man bei Berthold, Andreas, aber auch ein bisschen anders verstehen. Da hat wohl einer nicht so richtig verwunden, dass sein Wort in Fußballerkreisen kein großes Gewicht mehr genießt. Jetzt sucht er sich ein anderes Publikum. Endlich jubelt ihm mal wieder einer zu, beziehungsweise auch ein paar mehr. Aber welche kaputten Gestalten das sind, das scheint Berthold auf Deutsch gesagt scheißegal zu sein.
Also ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Er sagte mal von sich selbst, ich bin immer geradeaus mit dem Kopf durch die Wand gelaufen. Ich finde offenbar einmal zu viel. Ein wunderschönes Tor für die Nationalmannschaft hat er gemacht. Das war mit dem Kopf. Vielleicht hat das nachhaltige Schäden verursacht. Es ist extrem enttäuschend, denn indirekt hat er auch dazu aufgerufen, sich nicht impfen zu lassen. Als warnendes Beispiel hat er eine Gelbfieber-Impfung bei sich herangezogen, die hätte ihn beinahe umgebracht.
Passt auf, was ihr einnehmt und was ihr einwerft. Und passt auf eure Kinder auf.
Machen wir auch und deshalb impfen wir unseren Kindern auch immer ein. Hört nicht auf solche verwirrten alten Männer. Macht's lieber wie Andrea Pirlo. Helft alten Damen.
Pirlo sollte eigentlich, also Entschuldigung, aber es ist eine großartige Überleitung, muss ich sagen. Ich stelle mir gerade vor, wie Pirlo der alten Dame Juve über die Straße helft. Naja gut, also Pirlo sollte eigentlich die U23 von Juventus Turin trainieren, aber dann wurde Maurizio Sarri gefeuert und er wurde an höchster Stelle benötigt. Pirlo stieg also in kürzer Zeit zum Trainer der A-Mannschaft auf, klingt trotz des großen Namens von Pirlo erstmal ein bisschen wie ja, so eine Verlegenheitslösung, hat er eigentlich nicht verdient, kann das funktionieren, bringt er die Mannschaft weiter, kann er das, was Sarri nicht geschafft hat?
Tja, das ist die große Frage, das ist natürlich auch schwer zu beantworten, also erstmal als Fußballer, als Regisseur auf dem Feld war er natürlich eine Ausnahmegestalt, hat alles gewonnen, hatte die Technik, aber auch das perfekte Auge, der konnte ja Spielsituationen blitzschnell erkennen und auch sogar antizipieren. Der brauchte ja gar nicht viel auch laufen. Der hat ja viel mit Auge gemacht und auch da vielleicht auch schon gedacht wie ein Trainer. Hat auf jeden Fall jede Menge Fachkenntnis und er hat auch den Juve-Stallgeruch, hat er selber erfolgreich bei der alten Dame gekickt und er hat auch das Standing, um Stars zu führen. Die schauen zu ihm auf, er ist eine Autoritätsperson, aber ihm fehlt natürlich die Erfahrung als Trainer auf diesem hohen Level. Da hat er sich bisher noch nicht beweisen können und er muss ja in Europa vor allem gut abschneiden, denn daran wird er gemessen. Meister mit Juve, das kann, ja jetzt böse formuliert, eigentlich ja fast jeder werden. Aber die wollen ja jetzt in der Champions League mal was gewinnen, waren ja auch ein paar Mal kurz davor, es zu schaffen, aber irgendwas hat dann immer noch nicht ganz gereicht und aktuell fehlt im Kader ja auch ein bisschen was, das hat man jetzt ja auch gesehen in dieser Champions League Runde, Kader ist ganz gut besetzt, aber für die ganz großen Sprünge vielleicht dann doch nicht ausgewogen genug und nicht gleichwertig stark auf allen Positionen, da gibt's ja doch so ein paar Positionen, die dann doch abfallen und ja, mit hochklassigen Neuzugängen in diesem Transfersommer, das wird natürlich Corona-bedingt auch nicht so einfach. Da wird Pirlo sich dann wohl taktisch einiges einfallen lassen müssen, um dann die fehlenden großen Namen, die fehlende Weltklasse auf allen Positionen dann wirklich kompensieren zu können. Also das wird echt spannend, ob ihm das gelingt. Ich sag mal so, spannendes Experiment, aber keins, das auch am Ende wirklich funktionieren muss. Eine Garantie gibt's da nicht.
Also ich habe dir jetzt sehr aufmerksam zugehört und 80%, was du gerade gesagt hast, Das würde auch auf dich zutreffen. Also, er hat alles gewonnen, er hat die Technik, er hat das Auge, er kann die Spielsituationen blitzschnell erkennen, antizipieren, die Fachkenntnis, also...
Ja.
Aber du meinst schon Pirlo, ne?
Ich meine Pirlo, aber er hat die Haare.
Ja, er hat die Haare, die du nicht hast. Das ja. Stimmt allerdings. Ach ja, so funktioniert das hier. Apropos funktionieren. Es funktioniert auch nicht zwischen Ferrari und Sebastian Vettel. Und für Mercedes und Lewis Hamilton klappte das auch nicht so richtig gut beim Jubiläumsrennen in Silverstone an diesem Wochenende. Kevin Scheuren von Starting Grid teilt uns gleich wieder seine drei Erkenntnisse dieses Renntages mit.
Und Andreas Thies von Chip in Charge, der blickt für uns auf das erste WTA-Turnier nach der Corona-Pause zurück. In Palermo war das. Und wir blicken auch noch voraus auf die Europa League heute Abend, küren auch noch unsere Tops und Flops des Wochenendes.
Ja, und wir haben natürlich auch noch unser Geburtstagskind des Tages und den Blick zurück in der Sportgeschichte für euch. Und da wird es bei beidem legendär und bemerkenswert.
Top-Thema.
Formel 1 in Silverstone, unser erstes Thema bei Stand jetzt. Und erstmals in dieser Saison steht am Ende kein Mercedes-Pilot bzw. nicht Lewis Hamilton ganz oben auf dem Podium und das beim Jubiläumsrennen ausgerechnet. Da stand am Ende Max Verstappen nämlich ganz oben vor Hamilton und Bottas, den beiden Mercedes-Piloten. Tja, und bei Ferrari, da brennt offenbar richtig, richtig die Hütte. Welche Erkenntnisse ziehen wir denn aus diesem Ergebnis und den Vorkommnissen in Silverstone? Das kann uns natürlich Kevin Scheuren, unser Formel-1-Experte von Starting Grid, hier auf meinsportpodcast.de am besten analysieren. Du hast das Wort, Kevin.
Ja, Malte, drei Erkenntnisse zum großen Preis. Naja, 70 Jahre Formel 1, dieser Titel ist ja sowieso schon so eine Erkenntnis für sich selbst. Ja, Mercedes ist schlagbar und das ist auch gut so. Und man kann sie auf der Strecke schlagen, wenn die Reifen mitspielen oder eben nicht mitspielen für Mercedes. Und Red Bull hat das getan in Person von Max Verstappen und das ist ein gutes Zeichen für die Formel 1, dass es offensichtlich doch noch möglich sein kann, keinen Mercedes auf dem obersten Podest zu haben. Gut. Platz 2 und 3 waren dann trotzdem Mercedes, aber hey, ne, wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Ich bin gespannt, ob nächste Woche in Barcelona, auch da wird wieder heißes Wetter angekündigt, ja, Pirelli die Reifenmischung liefert, die Mercedes vor Probleme stellt, aber ich denke mal, die werden jetzt akribisch arbeiten und dann ja gegebenenfalls nächste Woche schon zurückschlagen, aber für den Moment freuen wir uns für Max Verstappen und freuen wir uns für Red Bull und freuen wir uns für die Formel 1, dass mal kein Mercedes gewonnen hat. Erkenntnis Nummer 2, die Beziehung zwischen Sebastian Vettel und Ferrari kann man als gescheitert erklären. Also es ist jetzt nur noch eine Frage, wann der Cut gemacht wird. Ich würde nicht mal ausschließen, dass es nicht schon in der laufenden Saison soweit sein wird. Eine sehr enttäuschende Leistung von Vettel erneut und er schiebt jetzt viel aufs Team in Interviews, in Funksprüchen und das ist sehr kompliziert, weil er hat sich immer vor Ferrari gestellt, immer schützend vor seine Mannschaft. Und jetzt macht er das Gegenteil, was auf ihn selber auch nicht ganz so glückliche Wirkungen erzeugt, glaube ich, in der Öffentlichkeit, wie er das denkt. Also die einen nennen es ehrlich, die anderen nennen es ein Stück weit sogar link. Ja, und da muss er aufpassen, meiner Meinung nach zumindest. Und das wird spannend. Also ich würde nicht unbedingt garantieren, dass er nach dem nächsten Rennen in Barcelona noch weiter im Ferrari sitzt. Das war wieder mal sehr enttäuschend und das müssen sie aufarbeiten und so viel Besserung wird es nicht geben. Dritte Erkenntnis, das Mittelfeld bleibt weiter eng und das ist auch gut so. Renault mischt jetzt kräftig mit und das freut mich auch tatsächlich, aber auch die Racing Points und vor allem Nico Hülkenberg haben ein gutes Rennen gezeigt, sind drangeblieben an den Top-Teams. Wir haben jetzt ja tatsächlich mal wieder so eine Aufstellung gehabt am Ende. Die drei Top-Teams, Red Bull, Mercedes und Ferrari und dann halt das, was dahinter kommt, Racing Point, McLaren, Renault. Ja, und Nico Hülkenberg hat ein tolles Rennen gefahren. Kann man nicht anders sagen, hat das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Und ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass er noch weiter in der Formel 1 fahren kann, aber ich wüsste jetzt nicht wo, weil nächste Woche wird Sergio Perez wieder fahren für Racing Point. Aber dritter Platz in der Qualifikation, am Ende auch ein gutes Rennen abgeliefert, hatte ein paar Probleme mit den Reifen, aber ich denke, er kann da stolz drauf sein und hat ein Bewerbungsschreiben für die Formel 1 2021 abgegeben. Mehr dann bei uns bei Starting Grid, wenn wir das Ganze analysieren und auf den großen Preis von Spanien vorausschauen und damit zurück an die angeschlossenen Funkhäuser von Stand Jetzt.
Stand Jetzt. Aktuell.
In der abgelaufenen Woche war der Tenniszirkus ja zurück in den regulären Modus gestartet. Die Damen hatten in Palermo den Anfang gemacht unter den natürlich obligatorischen Hygienebestimmungen und mit den entsprechenden Einschränkungen. Wie das alles geklappt hat auf der WTA-Tour und wer am Ende gewonnen hat, dazu hört ihr jetzt das Turnierfazit von Andreas Thies, unserem Tennisexperten von Chip and Charge.
Fiona Ferro heißt die Siegerin des ersten WTA-Turniers nach über 5 Monaten Corona-Pause. Im Finale der Ladies Palermo Open besiegte sie die favorisierte Annette Kontaveit in 2 Sätzen. Für Ferro geht es damit in der Weltrangliste zum ersten Mal unter die Top 50 der Welt. Ferro war durch einen hart erkämpften Dreisatzsieg gegen Lokalmatadorin Camila Giorgi ins Finale eingezogen. Kontaveit hatte im Halbfinale die topgesetzte Petra Martic besiegt. Ferro zeigte von Anfang an des Matches, dass sie nicht aus Zufall im Finale stand. Mit ihrer druckvollen Vorhand konnte sie immer wieder Winner setzen und Kontaveit damit unter Druck setzen. Die Estin Kontaveit in der 2. Runde gegen Laura Siegemund erfolgreich, fand überhaupt nicht zu ihrem Spiel und musste den ersten Satz nach 2 Breaks gegen sich mit 2-6 abgeben. Im 2. Satz war lange Kontaveit die bestimmende Spielerin, doch Ferro ließ nicht nach und konnte beim Stand von 3-5 und Break 4 für Kontaveit das Break schaffen, um einem 3. Satz zu entgehen. 6-2 und 7-5 hieß es am Ende für Ferro, die ihren 2. Turniersieg auf der WTA-Tour feiern konnte. Das Turnier insgesamt war ein Risiko, kann aber abschließend wohl als Erfolg gewertet werden. Alle Spielerinnen wurden regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Zuschauer waren zugelassen, mussten aber auch an ihrem Platz Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Niveau hätte vielleicht besser sein können. Viele Matches verliefen fehlerhaft, verständlich aber wohl nach dieser langen Pause. In der nächsten Woche werden Philipp Joubert und ich das Geschehen der letzten 2 Wochen in einer neuen Ausgabe des Podcasts Chip and Charge aufarbeiten. Die WTA-Tour zieht weiter. In Lexington in Kentucky wird auf Hartplatz ein Vorbereitungsturnier auf die US Open gespielt, die ja immer noch stattfinden sollen. In Prag gibt es ein Sandplatzturnier, wo dann auch zum ersten Mal wieder Simona Halep antreten wird.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Stand Jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages sind Favoritensiege. Sie reisten als klare Favoriten zur deutschen Meisterschaft nach Braunschweig in der Leichtathletik und wurden dieser Stellung auch gerecht. Ex-Weltmeister Johannes Vetter, der sicherte sich den deutschen Meistertitel im Speerwurf mit 10 Metern Vorsprung. Und Malaika Mihambo, die konnte im Weitsprung wieder mal allen davon springen. Die hatte ja sogar ihren Anlauf verkürzt, aber selbst das brachte sie nicht nennenswert aus dem Tritt. 4 ihrer 6 Sprünge, die hätten schon zum deutschen Meistertitel gereicht. Am Ende war es der klare Sieg für sie, da kann einfach keiner das Wasser reichen. Absolut top.
Unser Flop des Tages, Wyse Basely von den Tennessee Titans, hat eine, naja, sagen wir mal so, seltsame Dienstauffassung. Der Defensive End blieb einfach mal 10 Tage beim Training seiner Titans fern. Begründet hat er das zumindest offiziell auch nicht. Dafür musste der Verteidiger jetzt eine Fabelrekordstrafe zahlen. Für 10 Tage blau machen kostet ihn der ganze Spaß $500.000 Strafe. Das sind $50.000 pro Tag. Das ist sicher zu verschmerzen, da das Durchschnittsjahresgehalt eines NFL-Spielers bei 3,5 Millionen Dollar liegt. Aber ouch, so viel Geld in den Sand setzen, weil er 10 Tage blau macht, ist ziemlich flopwürdig.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wird eine Fußballlegende 47 Jahre alt, eine Legende, die bis vor ganz wenigen Jahren sogar selbst noch hochklassig Fußball gespielt hat und das wahrscheinlich auch noch heute könnte, so fit ist er noch und so ehrgeizig sowieso. Happy Birthday, Javier Zanetti.
Bei Inter Mailand wird er verehrt. Seine Rückennummer 4, die wird seit seinem Rücktritt 2014 nicht mehr vergeben, denn er ist mit Inter verbunden wie kaum ein Zweiter. 1995 kam der Argentinier zu Inter und blieb dem Club trotz lukrativer anderer Angebote seine ganze Spielzeit lang treu.
Zanetti, der zog die Fäden auf dem Spielfeld als Kapitän auf der rechten Außenbahn und im Mittelfeld und natürlich immer mit vollem Einsatz und vollem Trainingsfleiß. Pausen gönnte der sich kaum. Nach seiner Hochzeitszeremonie ging er gleich mal joggen und nachdem sein Sohn morgens um 5 auf die Welt gekommen war und er die ganze Nacht im Krankenhaus wartend wach geblieben war, da fuhr er dann sofort danach zum Training. Also Einsatz, den brauchte Zanetti allerdings auch, weil er mit 1,75 eher klein gewachsen war.
Und trotzdem war ein ganz großer, weil er auch extrem fair spielte und trotzdem Erfolge feierte. Zanetti gewann mit Inter 5 Meisterschaften, 4-mal die Coppa Italia, 4-mal den italienischen Supercup, den UEFA Cup und auch die Champions League und die FIFA Club WM. Nur mit der Nationalmannschaft blieb ihm der große Wurf verwehrt, aber mit 145 Länderspielen ist er Argentiniens Rekordnationalspieler.
Das sind alles Erfolge, die ihm allerdings nicht den Kopf verdrehten. Zanetti ist stets bescheiden geblieben, aber vor allem eben, du hast es vorhin gesagt, auch Inter treu. Immer noch. Mittlerweile arbeitet Zanetti bei Inter im Management und ich bin mir sicher, auch heute an seinem 47. Geburtstag wird der sicherlich nicht die Füße hochlegen, sondern trotzdem irgendwas für den Verein tun oder sich zumindest selbst fit halten. Happy Birthday, Il Capitano.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir hatten euch an dieser Stelle ja neulich erst vom ersten Autorennen der Geschichte erzählt. 1894 war das, das Rennen ging von Paris nach Rouen und 13 Jahre später, da wagte sich eine Gruppe wagemutiger Automobilenthusiasten auf eine Strecke, die knapp 100 Mal länger war als diese Strecke von Paris nach Rouen. 15.000 Kilometer nämlich ging's von Peking nach Paris.
Die Pariser Zeitung Le Matin druckte zu Beginn des Jahres 1907 diesen Aufruf. Was heute noch bewiesen werden muss, ist, dass ein Mann, solange er im Besitz eines Autos ist, alles tun und sich überall hinbewegen kann. Gibt es jemanden, der diesen Sommer eine Fahrt per Automobil von Peking nach Paris unternehmen wird?
Ja, 40 Teilnehmer hatten Lust, meldeten sich, letztlich machten aber nur 11 in 5 Fahrzeugen auch wirklich mit, der Rest scheute den etwas beschwerlichen Schiffstransfer ihrer Automobile von Paris nach Peking zum Startort und vielleicht war jetzt auch die Siegprämie ja nicht so ein großer Anreiz.
Kommen wir gleich noch zu, denn derjenige, der als erstes die Mörderdistanz bewältigte und in Paris ankam, sollte mit einer Magnumflasche Shampoos belohnt werden. Ein schmaler Lohn dafür, dass die Fahrer ja durchaus auch ihr Leben bei dieser Tour aufs Spiel setzten. Autos waren damals ja noch ziemlich neu, quasi gänzlich unerprobt auf solchen Distanzen sowieso. Und dann ging die Strecke ja auch noch durch ziemlich abgelegene Gegenden in Zentralasien.
Damals gab es ja nun auch noch mal gar kein GPS, nicht mal wirklich verlässliches Kartenmaterial. Ja, teilweise gab es da nicht mal Straßen oder zumindest halbwegs gut befestigte Wege. Vorhandene Brücken waren oftmals zu klein für die Automobile. Es mussten Umwege durch kaum befahrbare Schluchten genommen werden. Und in denen war dann Treibsand noch die kleinste Gefahr für Leib und Leben der Teilnehmer. Das war schon wirklich ein ziemliches Abenteuer.
Ein Teilnehmerteam zum Beispiel fuhr sich in der Wüste Gobi fest, musste dann das Rennen natürlich aufgeben und sie hatten Glück im Unglück, dass zufällig Nomaden vorbeikamen und die Abenteurer dann vor dem Verdursten retten konnten.
Wie haben die das eigentlich mit dem Auftanken gemacht? Tankstellen, die wird es ja nur auch mitten im zentralasiatischen Gebirge auch nicht gegeben haben, oder?
Na, das war von den Organisatoren zum Glück vorbereitet. Die hatten behelfsmäßige Tankstellen eingerichtet, die auch als Übernachtungscamps dienten, also immerhin etwas. Auf der Strecke hatten sie in regelmäßigen Abständen dann Stationen eingerichtet, an denen Benzinfässer deponiert wurden. Also das war immerhin etwas, aber trotzdem eine Wahnsinnstour.
Die wurden mit Kamelen damals hingefahren, diese Benzinfässer. Also
die
schon wirklich
armen
sehr, sehr, sehr
Kamele.
krass, krasse Nummer. Aber schnell kristallisierte sich der italienische Fürst Scipione Borghese als Favorit heraus und er fuhr dann auch ganz schnell allen anderen davon. Der hatte letztlich so einen großen Vorsprung herausgefahren, dass er in Moskau diverse Empfänge zu seinen Ehren noch wahrnehmen konnte und nichts von seiner Führung einbüßte. Und er konnte sogar von der eigentlichen Strecke abweichen und noch einen kleinen Abstecher nach St. Petersburg machen.
Da soll sich Ferrari mal ein Beispiel daran nehmen. Höret unsere Worte. Er kam nach 62 Tagen am 10. August 1907 trotzdem als erster in Paris an, trotz seines Abstechers nach St. Petersburg, 20 Tage vor dem Zweitplatzierten.
Stand jetzt aktuell.
Heute beginnt in der Fußball-Europa League die ganz heiße Phase, genauer gesagt das Blitzturnier, mit dem der Sieger der Europa League ermittelt werden soll. In zwei Tagen geht es ja dann auch in der Champions League los.
Das ist eine Corona-bedingte Neuerung, dass die Europacup-Gewinner in normaler Turnierform ermittelt werden, also ohne Hin- und Rückspiel und auch diese Auswärtstor-Arithmetik fällt weg, sondern ein reines Do-or-Die-Spiel, die allerdings notfalls dann auch in die Verlängerung gehen oder eben auch im Elfmeterschießen enden müssen.
Und während die Champions League ihre Do-or-Die-Spiele in Lissabon spielen wird, kommt die Europa League für ihr Blitzturnier ja nach Deutschland. In vier Stadien in NRW wird ab heute die Endrunde ausgespielt. Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg sind Gastgeber für jeweils ein Viertelfinale. Die Halbfinals, die steigen dann in Köln und Düsseldorf und das Finale am 21. August ist dann wieder in Köln.
Heute Abend spielt Manchester United und er trifft auf den FC Kopenhagen und das in Köln. Und Bayer Leverkusen trifft in Düsseldorf auf Inter Mailand. Morgen duellieren sich dann Donetsk und Basel in Gelsenkirchen und Wolverhampton und Sevilla in Duisburg.
Natürlich alles ohne Zuschauer und natürlich wieder mal unter strengsten Hygieneauflagen. Andreas, du warst ja als Stadionsprecher schon in Gelsenkirchen dabei, wo das Achtelfinale zwischen Inter und Getafe ausgetragen worden war. Und du bist heute Abend auch in Köln. Was musst du denn da in Sachen Hygiene alles beachten? Wie läuft das ab?
Also Maskenpflicht ist, glaube ich, obligatorisch. Das ist völlig klar und gilt für den kompletten Tribünenbereich, insgesamt auch für das komplette Stadion. Wenn du also auf das Stadion zugehst, bevor du überhaupt erstmal an den Stadionzaun kommst, musst du schon deine Maske aufhaben. Aber das kennen wir mittlerweile. Das ist ganz normal. Unser neues Normal. Es sind dann Wege abgeklebt. Auch das kennen wir ja teilweise aus Supermärkten, aus Kaufhäusern. Das ist also auch nicht so besonders. Es sind Sitzplätze im Stadion definiert, die die Spieler auf der Tribüne und auch das begleitende Team einzunehmen haben. Dazu gibt es einen cleanen Bereich im Stadion und ein Dirty Area. Ich zum Beispiel bewege mich fast ausschließlich im Dirty Area auf diesem ganzen Gelände dort. Das sind alle, die nicht den gleichen und ständigen Covid-19-Tests unterzogen werden. Sobald die Spieler und dann auch das Funktionsteam im Stadion sind, da ist das dann absolute Tabuzone. Da ist dann wirklich nur die Clean Area das Entscheidende für all diejenigen, die getestet wurden. Am Stadion-Eingang bekommt man natürlich, wie auch schon bei der Bundesliga, die Journalisten zum Beispiel, wird Fieber gemessen. Und der ganze Zauber fängt schon praktisch heute früh beim Frühstück an. Ich habe heute Morgen schon eine Nachricht bekommen, einen Link von der UEFA. Da muss man dann der UEFA bestätigen, dass man keine Symptome hat. Sonst wird meine Akkreditierung heute überhaupt nicht freigeschaltet. Um 11 Uhr beginnt nachher mein Arbeitstag dann in Köln. Und wenn ich das nicht ausgefüllt habe, da kann ich noch so akkreditiert sein, da komme ich einfach mal nicht rein. Man gibt sich wirklich größte Mühe, das muss man sagen.
Dann hoffen wir, dass du durch alle Sicherheitsschleusen durchkommst und dass sie dich arbeiten lassen und deine Stimme dann heute Abend, ja, hör auf, und deine Stimme dann heute Abend gehört wird. Tja, heute Abend dann auch Bayer Leverkusen im Einsatz gegen Inter in Düsseldorf. Und worauf kommt's da für Bayer an, Kevin Volland und Peter Bosch?
Ja, es ist schon eine bärenstarke Mannschaft. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bekommen, unser Ballbesitz und unser Umschalten, unser Tempo, dann haben wir auch gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Das ist auch klar. Dass es ein schweres Los ist, dass es ein schwerer Gegner ist, ist, glaube ich, ja, selbstverständlich. Aber trotzdem sind wir auch keine schlechte Truppe und haben auch das Potenzial, eine Runde weiterzukommen.
Die Spiele werden gut vorbereitet sein. Wir wissen, das ist wenig Zeit, aber das ist dieses Turnier, das ist halt so. Schade, dass Charlie gesperrt sein wird für Montag.
Charles Arangis, der hatte gegen die Rangers am Donnerstag ja die dritte gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen. Der Leistungsträger wird entsprechend fehlen. Daher werden wohl Karim Demirbay und Ezequiel Palacios im zentralen Mittelfeld heute Abend gegen Inter auflaufen. Also Stand jetzt, es sei denn natürlich, Peter Boss hat dann noch ganz andere Ideen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Fußball-Europa League, darauf haben wir euch eingestimmt. Das läuft heute, ganz bestimmender Programmpunkt des Sporttages. Ansonsten natürlich Snooker in Sheffield, WTA-Tour im Tennis ist in Lexington dran. Tja, und auch bei uns gab es ein Bass. Gibt's was?
Du hast als Chefredakteur überall einen Haken dahinter gemacht. Montag ist auch Podcast-Tag bei meinsportpodcast.de. Heute gehen wieder einige neue Ausgaben der Top-Formate bei uns an den Start.
Bei Nurgolf geht es zum Beispiel um das PGA Championship und auch um Martin Keimers, ja, desolaten zweiten Tag. Wir hatten ihn am Freitag für seinen ersten Tag noch gelobt, für diesen tollen Start, aber der hat sich dann doch noch mit einer 82 aus dem Turnier befördert an Tag 2. Tja, schnell hier Schwamm drüber. Bei Nurgolf gibt's da mehr zu. Und bei Schräglage, da arbeiten die Kollegen das MotoGP-Wochenende auf. Total Clearance hat natürlich dann auch noch die Snooker-WM im Blick.
Bei einer 82, ja. Da werde ich gar nicht, eine 82, das spiele ich dir auch, also auf 9 Löchern, ja, das ist unfassbar, naja gut, also hätten wir das jetzt auch und bevor ich noch mehr Quatsch hier erzähle, wünschen wir einen schönen Start in die neue Woche und wenn es gerade passt, dann abonniert uns doch gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, ein paar Sterne geben, wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne, wir sind Stand jetzt natürlich offen für eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports, frisch auf dem Tisch, also auf die Ohren, gibt's natürlich bei meinsportpodcast.de.
Und uns gibt's natürlich morgen ab 7.07 Uhr wieder mit dem ganzen Gedöns, was wir euch so liefern. Genug Argumentationsfutter hoffentlich, damit ihr dann für den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid im Büro. Vielen Dank für euer Interesse heute. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.